Station 7, Tengelibrunnen, Theaterplatz. Siebenhirsch bleibt hier. Cholotl, rief Sebastian, was machst du da? Der kleine Hund trug einen Knüppel in den Zähnen und legte ihn sorgsam auf einen Haufen, den er beim Kohlenberg aufgeschichtet hatte. Dann machte er sich davon, ohne auf die Frage einzugehen, und kurze Zeit später erschien er mit einem weiteren Holzstück, das er auf den wachsenden Holzhaufen legte. »Was ist hier los?« wunderte sich auch Septima, die schlaftrunken herbeigeeilt war und im Halbdunkel des Tagesanbruchs die gigantische Scheiterbeige betrachtete. Sie folgten Cholotl in die Stadt und beobachteten, wie Kinder und Erwachsene dem nackten rosaroten Hündchen »Hau ab!« oder »Verzieh dich, du hässlicher Köter!« nachriefen und Knüppel nach ihm warfen. Zwar versuchte Cholotl, dem Hagel auszuweichen, aber das gelang nicht immer. Er nahm jeden Knüppel sorgsam auf und kehrte damit zu seinem Haufen zurück. Noch bevor Septima und Sebastian eingreifen konnten, stellte sich dem Hund ein Köhler in den Weg. »Versuch es einmal damit!« rief der schwarze Mann hämisch und warf ein glühendes Holzscheit nach ihm. Der schwere Prügel traf Cholotl im Nacken. Er taumelte, verbiss seinen Schmerz, nahm das rauchende Holzscheit zwischen die Zähne und trug es zu seinem Haufen, der sogleich Feuer fing. Als er die Flammen züngeln sah, hüpfte Cholotl entzückt. Er bellte und hechelte wie in Trance um das lodernde Feuer herum. Er hörte nicht auf Septima und Sebastian, die seinen Namen riefen und versuchten, ihn einzufangen, um ihn vom versengenden Feuer wegzuzerren. Vergeblich. Als die Hitze unerträglich wurde, nahm Cholotl einen langen Anlauf und sprang mit einem einzigen Satz mitten in den brennenden Scheiterhaufen hinein. Es schien den entsetzten Zuschauern, als bade und plantsche das Hündchen vergnügt im lodernden Feuer. Es sah aus, als umarmten sich Flammen und Hund in einem fröhlichen, feurigen Reigen, bis Cholotl selbst zu einer Flamme wurde, die sich plötzlich, hell und heller werdend, aus dem Scheiterhaufen erhob, über die Dächer der Stadt in die Höhe schwebte und schließlich als heller, leuchtender Stern am Morgenhimmel stehen blieb. Septima war traurig. Aber nicht, weil Cholotl nicht mehr da war, denn sie freute sich an seinem Stern, der den Aufgang der Sonne ankündigte. Und doch schmerzte sie der Anblick. Siebenhirsch wurde von Heimweh geplagt. So sehr, dass die Welt um sie herum verblasste und sie unberührt vom nebligen Geflimmer, das sich um sie abspielte, in einer gläsernen Kapsel eingeschlossen schien. Aus diesem Dämmerzustand erwachte sie erst, als Sebastian vor ihr erschien. »Wo ist dein Basiliskenkostüm?« fragte Septima. »Ich hab's auf den Scheiterhaufen geworfen«, sagte Sebastian. »Schließlich gehört es dem Cholotl.« »Ja, du hast recht«, seufzte Siebenhirsch. »Ich glaube, für mich ist es jetzt auch Zeit geworden. Ich gehe zurück.« »Wohin zurück?« »Zu meinen Eltern, in meine Heimat, nach Amerika.« »Verzeih mir, Septima«, begann Sebastian bedrückt, »wenn ich dich mit dem, was ich dir jetzt sage, unglücklich mache. Es gibt deine Heimat nicht mehr. Sie wurde von unserer Habgier zerstört. Und selbst wenn du zurückgehen würdest, könntest du die Zeit nicht zurückdrehen und alleine wenig ausrichten. Bleib bitte hier, bei mir. Ich liebe dich doch, und ich sterbe, wenn du mich verlässt.« Mit verlegenem Blick fügte er hinzu, »Und ich würde es wagen, dich zu bitten, meine Frau zu werden, wenn ich dir nur etwas anbieten könnte. Aber ich bin bloß ein Treibholzfischer, und alles, was ich habe, ist das hier.« Sebastian steckte Siebenhirsch einen kugelrunden Stein zu. »Wo hast du den her?« fragte Septima freudig. »Von Mutter Hortensia«, antwortete Sebastian. »Als ich zu ihr ins Waisenhaus ging und sie bat, mir aus dem Wassertunnel einen Stein zu holen, damit ich ihn dir schenken kann, sagte sie, »Das geht leider nicht mehr, lieber Sebastian, denn die Stadtmauer wurde vor einem Jahr abgebrochen, der Uferweg in Kleinbasel aufgeschüttet und die Steintreppe, die den Eingang zum Wassertunnel bezeichnet hat, wurde entfernt. Niemand weiß mehr, wo der Wassertunnel beginnt. Aber als sie meine Tränen sah, zog sie an der goldenen Kette, die um ihren Hals hing, einen Anhänger heraus, der unsichtbar zwischen ihren großen Brüsten versteckt war. Und der Anhänger, das war dieser Stein. Sie drückte ihn mir in die Hand und sagte, das ist mehr wert als jede Erbschaft. Gott segne euch. Septima nahm den Stein glücklich zu sich. Dann schaute sie Sebastian lange an. Meinst du, dass wir gute Eltern sein werden? Wir werden es versuchen. Aber etwas musst du mir versprechen. Was denn? Eines Tages fahren wir nach Amerika. Ja, jubelte Sebastian, so schnell wie möglich. Komm, lass uns gehen. Wohin? Fragte Septima verblüfft. Das ging ihr nun doch zu schnell. Zum Rhein. Willst du schon wegfahren? Nein, sagte Sebastian, wir sind ja eigentlich erst richtig angekommen, oder? Genau, stimmte Septima strahlend zu. Aber wir fahren, sobald ich das Schiff gebaut habe. Du willst uns ein Schiff bauen? Freute sich Septima. Na klar, ich bin doch Treibholzfischer und sorge dafür, dass das Schwemmholz die Pfeiler unserer Brücke nicht zerstört. Und mit dem Holz, das ich aus dem Rhein fische, baue ich uns ein Schiff. »Ist das wahr?« rief Siebenhirsch begeistert. »Ja, klar«, sagte Sebastian, »aber mit mehr als zwei Plätzen«, blinzelte er, und sie umarmten und küssten sich. »Aber jetzt gehen wir.« »Wohin?« Sebastian griff in den Hosensack und zog den grünlichen Kiesel hervor, den er von Septima geschenkt bekommen hatte. »Du hast ihn immer noch?« wunderte sich Septima. »Na klar doch«, lachte Sebastian. »Ich habe geschworen zu warten, bis wir unsere Steine gemeinsam in den Rhein werfen können.« Was weiter mit Sebastian und Siebenhirsch geschah, wissen wir nicht. Aber sie hatten bestimmt viele Kinder, Enkel und Urenkel, und durch die lange Reihe der Generationen, die ihnen folgten, ist es gewiss, dass in jeder Baslerin und in jedem Basler ein wenig Mixtekenblut von Siebenhirsch durch die Adern fließt. Da, wo heute die Wettsteinbrücke steht, befindet sich auf der Großbasler Seite eine Stelle, wo noch heute die Kugelsteine aus dem Wassertunnel angeschwemmt werden. Und immer, wenn jemand in Basel in seinem Leben nicht mehr weiter weiß, spaziert er da hinunter, kniet nieder, liest einen der runden Kiesel auf, trägt ihn bei sich und schenkt ihn jemand anderem. Denn die Kugelsteine sind nur dann ein Segen, wenn man sie verschenkt oder wenn man sie geschenkt bekommt. Aber die meisten Menschen sehen den Unterschied nicht zwischen einem Kugelstein, den jemand für sich selber nahm, und einem geschenkten Kugelstein. Und die meisten Menschen sehen den Unterschied nicht zwischen bleiernem Gold und goldenem Gold. Und sie schmecken den Unterschied nicht zwischen der Schokolade eines Kakaobaumes, der mit der Peitsche dazu getrieben wurde, seine Früchte herzugeben, und der Schokolade aus dem Kakao eines Baumes, der in Liebe gehegt wurde. Und die meisten Menschen hören den Unterschied nicht zwischen dem Klang einer gestohlenen und dem Klang einer geschenkten Flöte. Die meisten Menschen meinen gar, dazu bräuchten sie besondere Augen, andere Nasen, feinere Zungen und bessere Ohren. Aber sie irren. Wir haben alles, was wir benötigen. In jedem von uns leuchtet irgendwo ein Funke von der Klugheit des Basilisken, um diese feinen Unterschiede zu empfinden. Wie soll man das sagen? Ein liebender Sinn für die Geschichten der Dinge und der Menschen. Und wenn wir sie nicht empfinden, lasst uns unsere Kinder fragen.